Podcast statt. Der Mein VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
Der VfB Stuttgart hat gegen Hannover 96 gewonnen, aber gewonnen ist noch lange nichts. Hallo Philipp.
Der König der Wortspiele, Christian Pavlic, herzlichen Dank.
Muss aber an der Stelle sagen, das ist nicht aus meiner Feder, das hat der Kollege Gregor Preis in seinem Bericht nach dem Spiel gestern geschrieben. In diesem Sinne, schöne Grüße.
Dann gebührt das Lob natürlich ihm, ja. Grüße.
Ja, wir haben viele Themen natürlich, über die wir sprechen wollen, diesmal wirklich wollen. Ja, nämlich den ersten Sieg in der Rückrunde 5-1 gegen Hannover 96 im Spiel der Spiele oder El Kakiko, wie er benannt wurde im Vorfeld. Wollen auch über ein paar Personalien sprechen. Unter anderem gab es aus unserer Redaktion zweimal die Note 1 für zwei Spieler in diesem Spiel, nämlich für Ozan Kabak und Steven Zuber. Wollen aber auch noch ein bisschen andere Akteure mit reinnehmen in die Diskussion. Schauen ein bisschen auf das Verhalten auch von Markus Weinzierl, dem VfB-Trainer, der sich dann doch wieder ein bisschen kämpferischer gibt. Und dann, Philipp, müssen wir auch noch mal sprechen über die Anti-Abstiegsaktion, so möchte ich es mal nennen, Hashtag Wir sind Stuttgart, die der VfB ins Leben gerufen hat. Sicher auch ein Thema, das auch im Netz breit diskutiert wurde. Und dann schauen wir natürlich voraus auf das Spiel beim noch amtierenden Tabellenführer Borussia Dortmund.
Das ist doch mal ein knackiges Programm für die nächsten paar Minuten, ne?
Jo, ne? Heute mal wieder zu zweit, ne? Schön sind wir mal wieder unter uns, können uns ein bisschen austauschen, ja? So wie wir es kennen. Ja?
Oh Mann.
Nur Alex Kneisel ist draußen und schläft ein.
Nein, er spielt am Handy rum, wie ich ihn gerade.
Wir waren beide im Stadion und über 50.000 andere auch. 5-1 gegen Hannover. Was sagen wir zu dem Spiel?
Ja, also ist natürlich rein ergebnistechnisch super gelaufen für den VfB Stuttgart, muss man neidlos so anerkennen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Hannover eine so indiskutable Leistung auf den Platz bringen wird, die man ja eigentlich gar nicht Leistung nennen kann. Ja. Da hat alles gefehlt, hat mich so ein bisschen auch an den VfB-Auftritt in Düsseldorf erinnert, vor ein paar Wochen, das 0-3. Der Mannschaft ging einfach alles ab, was du brauchst, um Bundesliga spielen zu können. Defensive Struktur, mannschaftliche Geschlossenheit, Spielerrisse, Ansätze, Esprit, aber auch mal einfach der Wille, einen Zweikampf irgendwie zu führen, ja, und ihn dann vielleicht auch zu gewinnen. Das ist schon sehr, sehr, sehr bitter gewesen, was Hannover da gezeigt hat. Und ja, wie gesagt, letzte Woche habe ich ja eigentlich schon mein Urteil über Herrn Doll gefällt. Das kann ich diese Woche nur wiederholen. Ich halte den Mann für nicht fähig, eine Bundesligamannschaft zu trainieren. Fachlich, menschlich sowieso nicht, aber auch fachlich nicht. Und das hat man deutlich gesehen. Und der VfB hat das, und das ist wirklich der positive Aspekt, auszunutzen gewusst. Das war auch schon mal anders.
Ich muss sagen, also im Vergleich zu dem, was Hannover da am Sonntag gezeigt hat, da war das, was der VfB in Düsseldorf da geboten hat, fast schon Champions League reif. Also das war nochmal eine ganz, ganz andere Stufe. Und Thomas Doll, das hast du gerade schon angesprochen, den habe ich erlebt in der Pressekonferenz, das ist schon wie ein Häufchen Elend. Am liebsten wäre ich hingegangen und hätte ihm eine Himbeerschnitte gebracht. Ja. So demoliert wirkte er auch quasi, ob der Leistung seines Teams da, ja, ich glaube, das war schlimmer, als er sich erwartet hatte. Er kannte bisher nur 0-3 Niederlagen, jetzt nochmal eine 1-5 Niederlage. Ganz interessant übrigens bei dieser Pressekonferenz. Da saß ja dann auch Markus Weinzierl daneben und hat sich das angehört. Ich habe ihn da ein bisschen beobachtet in den Momenten. Das war ganz interessant. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er sich ein bisschen genüsslich zurückgelehnt hat, aber man hat ein bisschen so rauslesen können, so fühlt sich das also an, wenn du wie so ein geschlagener Hund in der Pressekonferenz nach dem Spiel sitzt und da deine Sätze dazu geben musst. Und irgendwann dann im Laufe dieser Pressekonferenz ist auch Markus Weinzierl selbst zu Wort gekommen und hat sein Resümee zum Spiel gezogen. Ich würde sagen, lassen wir ihn mal zu Wort kommen. Wie sieht denn der VfB-Trainer dieses 5-1 gegen Hannover?
Ja, ein super wichtiger Sieg meiner Mannschaft heute. Ich glaube auch eine sehr, sehr gute erste Hälfte gespielt. Wir wollten von Anfang an hellwach sein und mutig sein und die Zuschauer mitnehmen. Das ist uns gelungen, dass du natürlich in der Halbzeitpause dann 3-0 führst. Das war sehr, sehr gut. Zweite Hälfte, klar, haben wir zwischenzeitlich den Anschlusstreffer bekommen. Da hat man gesehen, dass wir weniger Zugriff auch bekommen haben. Aber mit dem 4-1 war das Spiel dann für uns entschieden und mit dem 5-1 dann auch verdient in der Höhe. Ich glaube, dass wir über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft waren und hochverdiente 3 Punkte heute geholt haben. Dankeschön.
Ja, dankeschön.
Ne? Bitteschön.
Also er hat gleich eingangs eigentlich das angesprochen, was mich am meisten mitgenommen hat, nämlich die Einstellung, in der der VfB Stuttgart auf den Platz gegangen ist. Da war eine Körpersprache vorhanden. Wir haben uns schon ich stand im Block unten mit Kumpels, die erste Halbzeit, zweite Halbzeit dann oben in der Cannstatter Kurve gesehen, und da war schon nach 2-3 Minuten, gucken wir uns an, hast du die Körpersprache, siehst du das, ja, wie die agieren, ja, wie breit die Brust ist, das war einfach Vollgas von der ersten Minute an. Man hat überhaupt keine Anlaufzeit gebraucht, man hat dann auch nach 44 Sekunden schon den ersten, das erste Großchance durch Gomez gehabt, die er dann quasi ans Außennetz setzt aus ganz spitzem Winkel.
Auch da gleich wieder der Verteidiger ausgerutscht.
Aber du hast einfach da schon gesehen, okay, diese Mannschaft hat wirklich verstanden, um was es heute geht. Und auch da muss ich nochmal, wie schon letzte Woche, an Chapeau an den Kollegen Hinrichsen, der schon nach dem Leipzig-Spiel gesagt hat, man sieht da jetzt einfach Dinge und wenn die verfangen und jetzt muss ich dann auch in Sack und Asche treten und sagen, mittlerweile kann man da wirklich, das ist verfangen, ja, man sieht deutlich eine Entwicklung, das ist lange noch nicht das Optimum und wird auch ganz, ganz, also es ist eine schwierige Mengelage, deswegen auch kommen wir gleich zu der Frage, war der VfB zu gut oder Hannover so schlecht, ja, also man muss schon gucken, dass man das richtig einordnet, aber es war definitiv ein erneuter Schritt in die richtige Richtung.
Also, rein tabellarisch ist es einfach mal ultra wichtig gewesen. Du hast Hannover und Nürnberg distanziert. Das war, wenn man das so, ich bin kein Freund dieser Bezeichnung, aber dieses 6-Punkte-Spiel, das hast du quasi für dich entschieden, hast den Abstand nach unten vergrößert. Ich muss wirklich sagen, ich bin gerne auch euphorisch, versuche jetzt aber tatsächlich ein bisschen auf dem Boden zu bleiben. Natürlich war das ein hochverdienter Sieg, auch in der Höhe verdienter Sieg. Ich muss aber wirklich sagen, ich habe selten, ich gehe schon einige Jahre ins Stadion, so eine desolate Vorstellung gesehen, wie die von Hannover 96, von der ersten Minute an. Du hast es gerade angesprochen. Man denkt an diese andere Situation in der ersten Halbzeit, als dieser Rückpass kommt und Gomez reinspringt und fast dann das 3-0, 4-0 erzielt.
Waldemar Anton, das wäre der Assist des Monats gewesen, hätte Gomez den gemacht. Aber auch zum Beispiel, ich glaube, der Kollege, der Ex-Freiburger, mir fällt gerade sein Name nicht ein.
Klaus.
Ja genau, vor dem 1-0, der völlig ohne Not aus der Deckung raussprintet auf den, aber dann völlig halbherzig dann 2-3 Meter vor dem Castro Stopp macht und der spielt doch den Ball jetzt bitte an mir vorbei und dadurch halt den Gomez völlig freilässt. Also das ist indiskutabel. Da kannst du ganz ehrlich in der Bezirksliga Stuttgart findest du Mannschaften mit besserer Defensivstruktur als Hannover 96 an diesem Sonntagnachmittag. Und wie gesagt, das war schon sehr, sehr schlecht, aber es gehören halt auch immer zwei dazu.
Genau.
Und in dem Fall muss man schon sagen, dass der VfB Stuttgart es verstanden hat, auch durch sehr viel Eigenleistung, Mentalität, Körpersprache, Einsatz, das Mithelfen für den anderen, ja, das sind zwar Basics, über die wir hier reden, aber die hat der VfB in dieser Saison eben schon oft vermissen lassen und jetzt waren sie eben da über fast die komplette Spielzeit und dann kommt halt so ein Ergebnis bei raus.
Genau, und das ist die Kehrseite der Medaille, also die Nichtleistung der einen Mannschaft, aber die muss dann natürlich die andere auch ausnutzen durch Einstellung, Mentalität, wie du es gerade gesagt hast. Ich meine, es gab auch schon Spiele in der Geschichte des VfB, da waren ähnlich schlechte Gegner zu Gast, dann hat es am Ende vielleicht für 0-0 gereicht. In dem Fall hat der VfB das sofort erkannt und was ich ganz, ganz wichtig fand, nach dem 1-0, 2-0, da saßen wir oben und da saß Kollege Hinrichsen auch und der hat ein bisschen Bedenken, sagt jetzt, aber lasst euch bloß jetzt nicht irgendwie, zieht euch nicht zurück und hört jetzt auf und fangt an zu verwalten, sondern was der VfB sehr richtig gemacht hat, ist, er hat den Finger weiter in die Wunde gelegt, weiter Gas gegeben und das bis zur Halbzeit. Und dass es dann wichtig war, 2-0, 3-0 zu führen, hat man dann gesehen, als kurzzeitig Hannover den Anschluss geschossen hat, weil da war es mal so 10 Minuten lang eher ein bisschen wackelig, was auch ganz normal ist bei einer Mannschaft, die nicht die Sicherheit hat. Aber einfach immer da gewesen zu sein, ja, bis auf diese kleine Phase, 10, 15 Minuten der zweiten Halbzeit, das hat mir sehr imponiert beim VfB.
Ja, haben sie gut gemacht, in dem Fall muss man wirklich so sagen. Und ich glaube sogar, sie haben das Tor gebraucht.
Ja.
Denn es war schon ein bisschen sehr viel Beamtenfußball dann da in dieser Phase und durch das Tor hast du gemerkt, hoppla, die sind ja doch noch da. Ja. Und dann wurde da eben nochmal eine Schippe draufgepackt und zu Recht dann auch, wie gesagt, dieser 4-Tore-Unterschied rausgeschossen, der dann am Ende auf dem Papier stand.
Fun Fact übrigens, das ist das erste Mal in dieser Saison, dass der VfB mehr als nur ein Tor in der ersten Halbzeit geschossen hat. Auch das spricht dafür, wie die Saison bisher gelaufen ist in den 23 Spielen davor. Aber eben jetzt auch tatsächlich dieser Aufbruch mal zu zeigen, es geht aufwärts, es tut sich was, Gegner hin oder her. Und einer, der mit maßgeblich dafür verantwortlich war, dass der VfB mehr als nur ein Tor geschossen hat in der ersten Halbzeit, war der Kollege Ozan Kabak, der Neuzugang von Galatasaray Istanbul, der, ja, wie soll man es nennen, wirklich ein Wahnsinnsspiel gemacht hat. Also wie gesagt, von uns aus der Redaktion die Note 1 bekommen, die Abstimmung bei den Fans wird in eine ähnliche Richtung gehen, so viel können wir glaube ich schon mal verraten, also ja. Unfassbar, ne?
Der Bulle vom Bosporus, so habe ich ihn heute auch schon genannt hier redaktionsintern. Ja, das ist natürlich gut. Ja, das ist. Man muss ja auch immer sehen die Situation. Ja, der kommt hierher, fremdes Land, fremder Kulturkreis, in der Mannschaft, in der es nicht läuft, in einem Verein, der mit dem Rücken zur Wand steht. Und er wird nicht nur ins kalte Wasser geworfen, das war schon eigentlich Skinny Dipping in der Antarktis, was da los war, ja. Und der macht das so gut. Das ist ja nicht das erste Spiel jetzt, dass er gut spielt. Das ist halt das erste, wo er phänomenal spielt. Aber der hat die letzten Wochen schon immer wieder gezeigt, dass der mit Fug und Recht diese 12 Millionen gekostet hat, die der VfB da bezahlt hat. Und ich glaube, der Kollege Reschke hat sich auf seiner Stuttjacht gestern so ein bisschen gefreut, an einem Rhein runtergepingelt und gemeint, ach ja, guck mal an, das war dann vielleicht doch nicht so ganz so schlecht, was wir da oder was ich da realisiert habe in der Winterpause. Und ehrlich gesagt fehlen mir da so ein bisschen die Stimmen auch in den sozialen Netzwerken. Ne? Die waren immer sehr schnell da, wenn es darum ging, den Herrn Reschke an die Wand zu nageln. Aber wenn man jetzt sieht, welche Performance Kabak, Zuber und der für mich eigentlich am wertvollsten, ehrlich gesagt, von den Winterneuzugängen, Alex Esswein, was die abliefern, da muss man dann schon sagen, das hat er einfach gut gemacht, das hat gepasst. Ja. Esswein, für den möchte ich echt eine Lanze brechen, der kommt mir viel zu schlecht weg. Ja. Der läuft unfassbar viel, der läuft richtig vor allem. Er initiiert das Pressing, er marschiert 90 Minuten, was irgendwie möglich ist, ist unglaublich giftig, ist zäckig auf dem Platz, gibt auch mal einen Ellbogen und ist mal jemand, der...
Mal eine kleine Rudelbildung auch und so, ne?
Der den Gegner einfach unfassbar nervt, weil er immer da ist, weil er nie aufhört, weil die Intensität immer extrem hoch ist. Und ich glaube, der Gente hätte gestern bei dem 4-1 war es, glaube ich, auch, nee, das 5-1 war es, auch gut und gerne dem Essi die Kugel hinspielen können, weil der lief auch sauber ein, der hätten genauso verwandelt wahrscheinlich. Und ich glaube, Esswein hat sich danach so ein bisschen, na Mensch,
ja,
Christian, den hättest du auch mir herspielen
können. Das haben wir wirklich angesehen. So ein bisschen, natürlich war die Freude da, okay, 5-1, aber dass sie ein bisschen man hat es von einer Kameraeinstellung gesehen, oh, komm, den hätte ich auch kriegen können.
Ja,
ja, Alex Esswein tatsächlich einer der unbesungenen Helden dieses Spiels gestern.
Wird nie ein Topscorer werden. Ja, das ist einfach nicht der Typ, aber er ist unfassbar wichtig für eine Mannschaft, vor allem für eine Mannschaft, die so ein Fußball spielt, wie der VfB ihn gerade spielt. Und deswegen hat auch Weinzierl sich so vehement dafür eingesetzt, in der Winterpause diesen Mann zu bekommen, weil er genau weiß, dass Alex Esswein ein Soldat erster Güte ist, den er einfach braucht für seine Art und Weise, wie die Mannschaft Fußball spielen soll. Und das zahlt sich einfach mittlerweile aus, das sieht man auf dem Platz.
Lass uns mal ganz kurz zu Ozan Kabak zurückgehen. Da hast du es nämlich angesprochen. Hier, wie sieht es denn aus im Netz? Sagt es denn da irgendjemand? Wir schauen mal rein. Wir haben ein paar Twitter-Reaktionen gesammelt zum Neuzugang im Winter. Und unser Außennetz dreht sich in dieser Woche um Ozan Kabak.
Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt.
Ja, also, die Steilvorlage, Philipp, kam ja von dir. Wie ist das denn so mit Michael Reschke? Erkennt das überhaupt noch jemand? Erinnert sich jemand möglicherweise noch daran? Tatsächlich, ich habe einen Tweet, aber viele waren es nicht. Ich habe einen gefunden. King Poet sagt, Ozan Kabak ist ziemlich sicher Reschkes bester Einkauf. Punkt. Das ist die Aussage, die steht. Aber ansonsten haben sich dann viele dann doch eher auf das sportliche Geschehen beschränkt gegen Hannover 96. Fritz 1893 sagt nochmal mit Blick auf dieses Hannover-Spiel mit Abstand die beste erste Halbzeit der Saison. Hinten super souverän, Mittelfeld sehr ballsicher. Vorne klappt's wieder und Ozan Kabak einfach überragend. Und so ein bisschen noch einen Blick in die Zukunft oder in die Glaskugel wirft Tobinho 1893, der sagt nämlich, die bittere Pille nach dem Hannover-Spiel ist, Kabak hat wahrscheinlich noch in der Halbzeitpause einen Anruf von Uli Hoeneß bekommen.
Ja.
Also eher so der andere Sportdirektor, der da so ein bisschen genannt wird. Aber es ist wirklich, also ich finde es interessant, ja. Deswegen finde ich es wichtig, dass wir das nochmal ansprechen. Nicht nur Ozan Kabak, sondern auch Kollegen Zuber, Esswein, auch ein Gonzalo Castro, der, darf man auch nicht vergessen, die eine oder andere Ecke getreten hat bei diesem Spiel.
Ja.
Auch einer der Spieler, der jetzt ganz, ganz viel Stabilität reinbringt in diese Mannschaft.
Ja, und auch völlig unerwartet und auch ein Reschke-Transfer.
Genau.
So ehrlich muss man sein. Nein, nochmal zu Kabak. Ich finde das phänomenal, wie der auftritt. Für mich die Szene des Spiels bei ihm war die er eigentlich verkackt hat, auf Deutsch gesagt. Da ist er so Lucio-esque durchs Mittelfeld galoppiert, ja, läuft dann irgendwie so halb ambitioniert in drei Leute rein, verliert den Ball. Aber anstatt stehen zu bleiben, zu hadern oder was auch immer zu tun, macht er sich straight auf den Weg nach hinten und zwar im Vollgalopp, ja, und dann läuft er den Ball auf, ich weiß gar nicht mehr, wer da angespielt werden soll, läuft er sauber ab, ist dann unter Druck, wackelt noch einen aus, guckt ihn an, sagt, wo soll ich ihn dir hinspielen und spielt ihn dann sauber zum nächsten Mann weiter, Ballbesitz Stuttgart und weiter geht's. Das war für mich die Szene des Spiels, wo du halt gesehen hast, ich habe das gesehen, gesagt damals, als wir drüber gesprochen haben, als er kam, du nach seinem ersten Spiel, glaube ich, gegen Bayern, wo er sofort rein muss, du siehst, bei diesem Spiel, auch wenn er erst 18 Jahre alt ist, dass er schon große Spiele gespielt hat. Du siehst Champions-League-Erfahrung, du siehst, dass er in den Istanbuler Stadtderbys schon das ein oder andere Mal auf dem Platz war. Den scheint einfach nichts umzuhauen, ja, oder zu beeindrucken. Und das ist halt dann gepaart mit der spielerischen Klasse, mit der körperlichen Wucht, mit seiner Zweikampfstärke, ist das eine rundum gelungene Sache.
Also genau in dieser Situation, die du gerade angesprochen hast, so eine Minute später kriege ich eine WhatsApp von meinem Bruder, wo dann einfach nur drin stand, genau das, mit ein paar Ausrufezeichen, sowas habe ich schon lange nicht mehr beim VfB gesehen. Und ich glaube, genau das ist dieser Spirit. Du, vorne reinzugehen, so wie du gesagt hast, Lucio-esque, das ist teilweise Wahnsinn, da lässt er die Spieler wie Slalomstangen aussehen, geht nach vorne, ist aber dann sofort 5 Sekunden später wieder hinten und schnappt sich den Ball. Lobgesänge auf Ozan Kabak haben nicht nur Philipp Meisel, Christian Pavlic und einige im Netz, sondern einen kleinen Lobgesang auf ihn hat auch Markus Weinzierl in der Pressekonferenz gebracht, auf Nachfrage unseres geschätzten Kollegen Heiko Hinrichsen.
Ja, Herr Weinzierl, ein Wort zu Ozan Kabak. 2 wichtige Tore gemacht. Können Sie ein bisschen was über ihn sagen? Der hat ja doch einen guten Eindruck hinterlassen heute.
Absolut, ja. Defensiv sehr stabil, sehr zweikampfstark. Für seine 18 Jahre sehr abgebrüht und offensiv torgefährlich. 2 gemacht, 1 vorbereitet. Note 1.
Note 1.
Dazu gibt's nicht mehr allzu viel zu sagen. Ich möchte nur vielleicht noch anführen, ja, man ist natürlich, klar, der Junge hat eine außergewöhnliche Qualität. Und aber man muss eben auch sagen, das sind eigentlich Transfers, die der VfB nicht brauchen sollte, weil er solche Leute selber ausbilden müsste. Ja. Und ich wage zu behaupten, dass der Kollege Aidonis beispielsweise sehr genau hinschaut, was da passiert. Und auch wenn du dann im Sommer vielleicht Veränderungen hast durch Pavard-Weggang, haben wir vielleicht auch der Bartstuber, der sich dann doch nochmal eine andere Mannschaft sucht für seine letzten 1-2 Jahre, hast natürlich da wieder eine Position frei irgendwie und so. Aber trotzdem, das hat schon irgendwie Signalwirkung. Ja, da wird man in der Jugendabteilung sicherlich nicht begeistert gewesen sein, wenn man sagt, guck mal, das sind doch einfach, da haben wir Kandidaten für exakt diese Position und sie geben 12 Millionen Euro aus für diesen Kerl. Aber bisher zeigt er einfach in jedem Spiel, dass er jeden Cent wert ist und
eben,
kann dann halt doch irgendwie Anspruch oder Ansporn sein für die Jungs aus dem eigenen Nachwuchs, sagen, hey, da möchte ich auch hinkommen. Und ich war am Samstag vor dem Spiel Stuttgart gegen Hannover bei dem Spiel VfB U19 gegen Mainz U19. Das war das Spitzenspiel der U19-Bundesliga gewesen. Da ging es darum, kann der VfB seinen ärgsten Verfolger auf Platz 2 distanzieren oder kommt Mainz ran? Und Mainz hat sehr gut gespielt, hat den VfB 3-1 im Schliens geschlagen, im Schliensstadion in Stuttgart. Und da ist der Kollege Aidonis nicht auf, eher vielleicht sogar ein bisschen abgefallen. Ja, also da muss einfach mehr kommen, wenn man dann Ansprüche anmelden möchte.
Ich meine, wenn du in einer Profimannschaft Erfolg haben willst, dann brauchst du auch sowas wie gesunden Konkurrenzkampf.
Natürlich.
Und das
natürlich,
brauchst du einfach,
natürlich.
Da kann nicht jemand irgendwie einfach seinen Stammplatz sicher haben, sondern gerade das macht's ja aus, dass du mindestens eine Person noch hast, die da als Backup mit den Hufen scharrt und darauf wartet, dass da jemand nachrückt. Und genau diese Drucksituation brauchst du. Und ich sehe es eigentlich eher positiv wie du. Also das muss jemand wie Aidonis einfach als Ansporn sehen, nicht sich davon runterziehen lassen und dann versuchen, ihm einfach alles zu geben und den Sprung zu schaffen, wenn er gut genug ist.
Das ist genau die Mentalität, die du brauchst, um dann Profisportler zu werden.
Ja. Ja,
weil das Talent haben viele, das hat auch Aidonis, unbestritten. Ja, sonst hätte er nicht umsonst schon die 26, 30 Minuten Bundesliga gespielt, die er gespielt hat. Aber die richtig Guten, die zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie sich von solchen Situationen nicht aus der Bahn werfen lassen, einfach weitermachen und beharrlich an sich arbeiten, um dann die nächste Chance, wo sie denn kommt, zu nutzen. Ich möchte aber nochmal jetzt Kabak hin, Kabak her, zu dem von dir schon angerissenen Gonzo Castro kommen.
Ja.
Der mit Alex Esswein so the unsung hero irgendwie so ein bisschen darstellt, dieses Spiels. 2 Vorlagen direkt gegeben, beide Eckbälle auf Kabak kamen von ihm. Erstmals hat man das Gefühl, der VfB kann plötzlich doch Standards, ja, die ein gewisses Gefahr ausstrahlen.
Ja,
ne?
Ja, finde ich auch. Auf der anderen Seite sind diese Standardtore auch gefallen im Spiel in Nürnberg. Da waren es auch 2 Ecken und auch da frage ich mich wieder, ja, ich ziehe den Hut, Tore nach Standards, ganz wichtig, aber die sind halt auch gefallen gegen die Mannschaften, die einfach wirklich noch schlechter sind als der VfB und die einfach noch schlechter Ecken verteidigen.
Das muss man schon
so
sehen, natürlich, klar. Ja. Aber dennoch, also Gonzo Castro für mich ein Typ, der die letzten 2-3 Wochen auch wirklich zu den Gewinnern zählt.
Ja,
ich kann mich noch sehr gut erinnern an unser Gespräch in La Manga im Presselager, im Trainingslager, wo wir ihn natürlich auch gefragt haben, du sag mal, das letzte Jahr und du, was ist eigentlich los? Ja, und er auch hat uns angeguckt und gesagt, ey, weißt du, also eigentlich das einzig Schöne an 2018 war die Geburt unseres gemeinsamen Kindes und alles andere kann ich einfach in die Tonne kloppen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß einfach nicht, welchen Hebel ich gerade noch in Bewegung setzen soll. Dann hat das Jahr 2019 ähnlich angefangen für ihn. Aber, und das zeichnet eben einen Mann wie Gonzo Castro aus, erfahrener Mann, zurückhaltender Charakter, Top-Profi, wird immer wieder gelobt von allen Leuten im Staff und auch vom Trainer. Ich sage, der Mann verhält sich astrein, arbeitet konsequent. Und jetzt scheint es so, als hätte man diese auf dieser Maschinenraumposition Doppelsechs mit ihm und Santi Akasiba ein Duo gefunden.
Wo wir so lange auch gegrübelt haben. Ja. Was ist die Lösung? Was kann man tun? Es scheint momentan wirklich so auszusehen, als wäre das jetzt so ein Konstrukt. Bisschen eine Analogie sehe ich dazu im Zeitraum ziemlich genau vor einem Jahr. Da hat auch ungefähr um den Dreh Februar, März hat Taifun Korkut so seine Elf gefunden, die dann regelmäßig gespielt hat und mit der dann angefangen hat, Punkte zu sammeln.
Vollkommen richtig. Ich würde mich nicht wundern, wenn Markus Weinzierl das jetzt ähnlich hält, zumindest in den nächsten Spielen, und so sagt, ich habe jetzt meine Elf. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, oder vorletzte, er hat seinen Kreis, seinen Inner Circle gefunden von diesen 13, 14, 15 Mann. Ja. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt kommt natürlich auch, gerade um nochmal die Doppelsechs irgendwie anzusprechen, jetzt kommt mit Dortmund halt auch eine Vollgas-Mannschaft, die sehr viel über die Mitte raus entwickelt. Ja, und da kommt auf diese beiden noch dazu Gonzos Rückkehr an alte Wirkungsstätte und so weiter, kommt einiges an Arbeit auf die beiden dazu. Nicht nur auf die beiden, aber vor allem auf die beiden am kommenden Samstag im Westfalenstadion zu Dortmund.
Da werden wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, ja, auf dieses Spiel. Einen kleinen Ausflug müssen wir noch wagen zu dieser Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Hannover 96, ein letztes Mal. Ich habe mir die nochmal ausführlich angehört, ne, um zu gucken, na, habe ich da noch irgendwas, was wir rausziehen können. Und als ich die schon wegklicken wollte, so die letzte Sekunde dieser Pressekonferenz, da sieht man einfach, wie die beiden Trainer, Markus Weinzierl, Thomas Doll, aufstehen, sich noch in den Arm nehmen. Und ich habe da sowas Rauschen gehört. Und dann habe ich unseren Producer Alex Knall gebeten, kannst du das mal irgendwo rausfiltern? Wie, was war das denn? Was hat denn Weinzierl zu Doll gesagt? Wir hören mal rein.
Kommt die Augsburger weg.
So, das war jetzt natürlich ein bisschen undeutlich.
Kann ich das bitte nochmal hören?
Ja.
Kommt die Augsburger weg.
Haut die Augsburger weg, sagt Markus Weinzierl zu Thomas Doll. Ich habe dann gleich mal den Spielplan gecheckt. Übernächster Spieltag ist das.
Ja, das glaube ich, das nach der Länderspielpause, wenn ich es richtig sehe.
Genau, spielt Hannover 96 beim FC Augsburg im direkten Duell. Und das überrascht zum einen vielleicht, wenn man sich so überlegt, Markus Weinzierl, FC Augsburg, ist da nicht doch noch irgendeine Connection? Aber auf der anderen Seite, wenn er sich die Tabelle anschaut, ist das eigentlich genau die Botschaft, jetzt nach oben zu schauen und zu sagen, hey, Augsburg ist jetzt die Mannschaft, die es einzuholen gilt, wo man sich Schützenhilfe erwartet.
Also ich glaube, das ist sowieso, sollte das die Marschrichtung eines jeden Trainers, einer jeden Mannschaft sein, die im Tabellenkeller steht, immer nach oben gucken,
ja,
weil das nach Anspruch suggeriert. Wenn ich mir ständig nur nach hinten gucke und mir in die Hosen mach vor dem, was da noch, also das bringt doch nichts.
Schönes Kraftwort umgangen noch übrigens.
Ja, gerade noch die Klippe umschifft.
Ja.
Nein, also das ist für mich einfach Anspruchsdenken und das ist wichtig. Wir reden hier von Leistungssport und dann kann es doch nicht sein, dass ich sage, ich muss nur gucken, dass ich mich nach unten absichere und die irgendwie distanziere. Nein, ich will doch die packen, die da oben stehen. Und das sind halt nicht mehr allzu viele Punkte dahin. Und wenn man bedenkt, dass eben jetzt noch 30 zu vergeben sind in dieser Liga pro Mannschaft, dann kann ich doch nicht bei einem Abstand von 4, 2, 5, 6, selbst 8 Punkten, kann ich doch nicht sagen, jo, das ist doch mir wurscht, die holen wir nie mehr ein. Im Gegenteil.
Ist denn, wenn wir mal ein bisschen versuchen, jetzt nochmal die Tabelle einzuordnen und dann zu schauen, wie ist denn die Motivation oder worauf kann der VfB da noch schielen, können wir uns darauf einigen, dass Hannover und Nürnberg abgeschlagen sind oder siehst du da eine Möglichkeit, dass die den VfB irgendwie noch einholen?
Nein, würde ich genauso wenig. Also wenn ich jetzt sage, der VfB muss nach oben gucken, dann gilt es natürlich auch für Nürnberg und für Hannover. Und der Abstieg ist, der Abstand ist noch nicht so groß darunter, dass oder beziehungsweise für aus Perspektive Hannover-Nürnberg jetzt, dass ich einfach die Flinte ins Korn werfen kann und sage, jo, dann gucke ich mir jetzt mal das Ibis-Budget in Aue an, wo ich dann nächstes Jahr irgendwie übernachten muss. Also das hat doch keinen Sinn. Sondern die sind natürlich immer noch in der Lage, das zuzuspielen, die entsprechenden Punkte zu holen.
Die Rechnung ist natürlich ganz einfach. Es sind noch 10 Spiele. Augsburg hat weiterhin, weil sie auch gegen Borussia Dortmund gewonnen haben, 2 Punkte Vorsprung. Muss versuchen, irgendwie dran zu bleiben. Ich persönlich bin der Meinung, dass der FC Augsburg ziemlich solide spielt. Also ich bin immer noch der Meinung, die haben eigentlich viel zu wenig Punkte für das, was sie eigentlich können. Aber du musst wahrscheinlich, und das ist wahrscheinlich die Motivation auch von Markus Weinzierl oder zumindest unsere, zu gucken, dass du in Schlagdistanz bleibst und du hast dann bald auch dieses direkte Duell. Du spielst ja noch in Augsburg. Ein ganz, ganz wichtiges Spiel dann in.
Ja, du spielst auch noch Schalke.
Das auch noch, ja.
Du spielst auch noch Schalke am letzten Spieltag, ja. Also das sind dann schon Spiele, auf die es ankommen könnte. Ich habe in all den Jahren, in denen ich jetzt diesen Job mache, eigentlich eins immer so, hat sich immer verfestigt. Also, schau dir die Tabellenkonstellation ab dem 30. Spieltag intensiv an.
Dann lohnt sich. So spät schaffe ich es nicht, aber
dann lohnt sich's, weil dann kannst du wirklich, dann sind einfach noch 4 Spiele offen mit den Konstellationen, die jeder kennt, mit den Paarungen, die klar sind, mit den Ausgangspositionen, die klar sind. Ich find's noch zu früh,
den Tabellenrechner anzuschmeißen.
Jetzt den Tabellenrechner anzuschmeißen, sozusagen, ganz ehrlich. Ja. Aber Fakt ist, und das hast du richtig erwähnt, der VfB muss dranbleiben da jetzt. Er darf sich darauf nicht zu viel einbilden, auf dieses 5:1 gegen Hannover 96. Im Gegenteil, weiter auf dem Boden bleiben. Fand ich auch gut, wie die Spieler darauf reagiert haben in der Mixzone. Also alles, was ich von euch so zugetragen bekommen habe, war es dann doch schon so, dass die genau wussten, wie man das einzuordnen hat, was da passiert ist. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Und dann einfach versuchen jetzt in Dortmund zäckig zu sein. Zäckig auftreten, mit Ellbogen draußen, mit breiter Brust. Einfach versuchen, denen so lange hart auf die Nerven zu gehen, bis sich vielleicht irgendwo ein kleines Türchen öffnet. Und dann ist vielleicht doch dort ein Punkt drin in Dortmund.
Und das gute Zeichen, ich meine, wir haben wirklich schon Abgesänge noch und nöcher auf Markus Weinzierl hier vollzogen. Aber auch er gefällt mir jetzt deutlich besser. Also das war in Bremen schon danach ein ordentlicher, selbstbewusster Auftritt. Und jetzt auch mit diesem, zum einen diesem haut die Augsburger weg, zum anderen aber auch wirkt er wirklich jetzt entschlossen. Das ist eine Attitüde, eine Einstellung, die ich von ihm zum letzten Mal so gesehen habe beim FC Augsburg, als es nach der desolaten Hinrunde dann noch wieder aufwärts ging. So habe ich ihn beim FC Schalke nicht erlebt und beim VfB jetzt monatelang auch nicht, aber jetzt scheint er mir in diesem Kampfmodus zu sein, Markus Weinzierl.
Ja, auch nicht nur er, auch die Mannschaft. Auch die Mannschaft. Ich letzte Woche gab es diese legendäre VfB im Dialog Veranstaltung, die eigentlich keine ist, weil da irgendwelche vorgefilterten Fragen an, ja, whatever, da will ich mich nicht aufhalten. Aber
führt zu weit.
Ich glaube, Stefan Heim war es frohlockt quasi, man hätte jetzt den Turnaround doch geschafft, ja, nach dem 1:1 in Bremen, nachdem du wochenlang nur kassiert hast, ja. Das ist auch jetzt natürlich der Fall nach diesem Sieg, auch wenn du 2 Spiele mal, das ist auch das erste Mal, dass der VfB ungeschlagen ist über 2 Spiele, meine ich, dann diese Saison. Ich glaube, das war auch noch nie der Fall.
Das ist gut möglich,
ja. Man muss ihm dahingehend recht geben, dass du siehst, dass da dieser berühmte Klickmoment anscheinend da war. Ja, die Mannschaft präsentiert sich als eine, sie bringt die Basics, die Grundtugenden, die du brauchst fürs Spiel auf den Platz und sie hat den Trainer, der vorne weggeht und der eben auch nicht mehr so ständig hadert und guckt oder du erinnerst dich noch an seine Anfangszeit, wo er ständig von die Mannschaft und ich gesprochen habe, wo das Wir gar nicht da war, wo man das Gefühl hat, da hat er überhaupt schon Zugang zu dem gefunden, was ihm hier bevorsteht.
Richtig, ja.
Und das ist jetzt alles weg, da ist das ist eine Unit, die nicht zaubert, kann sie auch gar nicht, aber sie halt einfach das auf den Platz bringt, was nötig ist, um professionell Bundesliga zu spielen. Und dann schauen wir doch mal, was da die nächsten Wochen bei rauskommt.
Dass es in den nächsten Wochen beim VfB aufwärts geht, wünschen nicht nur wir uns oder die Fans, das wünscht man sich natürlich auch intern beim VfB Stuttgart. Und da ist man auf die Idee gekommen, jetzt in der letzten Woche eine erneute Anti-Abstiegsaktion zu initiieren unter dem Hashtag Wir sind Stuttgart, wo, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, Stuttgarter, so sollen sie zumindest gezeigt werden, ja, dargestellt werden auf Plätzen, die Stuttgart, so soll es zumindest zeigen, repräsentieren sollen und das so ein bisschen den Zusammenhalt wahrscheinlich zeigen soll zwischen Stuttgart, der Stadt Stuttgart und dem VfB. Da müssen wir natürlich auch nochmal ganz, ganz kurz drauf eingehen, vor allem, weil es auch im Netz natürlich ein großes Thema war, aber weil es auch uns ein bisschen irritiert hat, als wir das gesehen haben. Die erste Frage, die ich mir stelle, ist, ich meine, ihr kennt die Bilder alle, braucht es das überhaupt? Und wenn ja, kann man das nicht auch anders machen? Oder wie siehst du die Geschichte? Ich bin da ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt.
Also wenn ich knapp antworten soll, dann antworte ich auf deine 2 gestellten Fragen jetzt mit Nein und Ja.
Okay.
Das braucht es nicht. Und wenn man es schon macht, dann kann man es ja deutlich anders machen. Ich bin gespannt, ob Caro und Stefan am Hackischen Markt jetzt gerade sitzen bei einem Espresso und sich darüber unterhalten, wie der VfB gestern gespielt hat. Ich wage zu behaupten, dass es ihnen am allerwertesten vorbeigeht, weil sie mit dem VfB ungefähr so viel zu tun haben, wie wir beide hier mit ordentlichem Tango tanzen in Buenos Aires oder sonst was. Ja, also das ist einfach nichts.
Das ist der Vergleich.
Das ist Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich hatte am Freitag,
du stellst dir die Frage, warum?
Ich hatte am Freitag, als diese Bilder im Netz auftauchten und diese Kampagne whatsoever gestartet wurde, hatte ich eine dermaßen eine Krawatte. Wie kann man das sowas machen? Also, du hast doch, wenn man so eine Kampagne macht oder das sie machen möchte, dann nimmt man doch das in den Fokus, was am wertvollsten ist in so einer Situation, nämlich der Rückhalt der Stadt und der Rückhalt der Fans. Es hätte gereicht, ein Bild random aus der Kurve, wie Leute, die mit Schals wedeln.
Oder ein Papa, der mit seinem kleinen Sohn
zum
steht
Stadion
und
wackelt.
Trägt ein Trikot und weht ein Fähnchen vom
Richtig,
VfB
genau.
Oder so.
Aber doch nicht so eine 0815 Allerweltsnummer, wo ein Berliner Werber mit seiner, vielleicht ist es die Freundin, vielleicht ist es aber auch nur ein Model, das gerade Zeit hatte in der Castingagentur, dasteht vor einem Hintergrund, der offensichtlich nicht Stuttgart darstellt, und dann musst du, also ich bitte dich.
Photoshop Level 9000. Ich habe dafür für diese ganze Geschichte übrigens so einen kleinen Fachterminus für mich selbst entwickelt. Ich nenne das die Jungfonmatisierung des Sports. Also man sieht das ja nicht nur jetzt beim VfB, das gab es in den letzten Jahren. Juventus ändert sein Wappen mit irgendwelchen Hieroglyphen. Bei der Hertha ist das ganz groß, dass diese Agenturen irgendwelche Claims produzieren und dann versuchen, sehr, sehr hip rüberzukommen. Das ist aber eben genau das, was meiner Meinung nach den Bundesliga-Fußball eben überhaupt nicht ausmacht.
Es ist vor allem belanglos, beliebig und austauschbar. Und das ist doch was du alles drei sind Attribute, die kannst du nicht brauchen in so einer Situation.
Ich find's nur schade, weil der VfB in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er auch gute Aktionen starten kann. Ich erinnere mich daran, als der VfB noch ganz, ganz tief im Abstiegsstrudel stand, damals, ich meine mit Felix Magath, da wurden Postkarten verteilt, da stand dann drauf, Bundesliga ohne Stuttgart ist wie Cannstatt ohne Volksfest oder Bundesliga ohne Stuttgart ist wie Linsen ohne Spätzle. Und das war cool, das waren Postkarten. Dann haben sich das die Leute verteilt, die klebten überall in jedem Laden, in jeder Kneipe und das war so ein richtiges Aufbruchding, das hat auch mit dem VfB einfach so ein bisschen so ein Gefühl geweckt, das hat auch dieses richtige Stuttgart-Gefühl geweckt, ja, was ist der VfB für Stuttgart? Das ging dann in den Jahren darauf, der VfB ist ja doch hin und wieder mal in Abstiegsnöten gewesen,
ja.
Das wurde gefühlt immer schlechter, das muss man wirklich auch mal sagen, es gab dann diese Aktion, ich erinnere mich an Hashtag Mir schaffen das, wo sich dann auch viele gefragt haben, so, also was ist das jetzt, ist das Schwäbisch, Hochdeutsch, und ich stelle mir einfach die Frage,
oder an niemals zweite Liga, als man plötzlich den Abstieg in den 70er Jahren unterschlagen hat und so ein Quatsch.
Diese Mauerschals und so. Ich frage mich nur, also man merkt ja, dass der Rückhalt auch da ist. Man hatte jetzt über 50.000. Der Stuttgarter an sich hat ein Feingefühl dafür, wann er ins Stadion zu gehen hat. Das wird sicher auch in den letzten Saisonspielen gegen Hoffenheim, gegen Wolfsburg, gegen Nürnberg, wer da auch immer noch kommt. Das wird nicht das Problem sein, die Leute ins Stadion zu locken. Und ich frage mich, ganz ehrlich, warum schmeiße ich so viel Kohle raus für so eine Aktion? Das muss ich nicht verstehen. Ich meine, es ist nicht meine Kohle, aber ich finde es nicht nachvollziehbar.
Warum nimmst du deine Leute nicht mit? Warum nimmst du deine Fans nicht mit? Warum bindest du die da nicht ein? Warum gibt es einen Fanbeirat? Warum gibt es denn einen Fanausschuss? Die Leute, du hast ja Kontakt zu diesen Menschen, nimm die doch mit. Ja, nimm die mit und hab dann von Anfang an einfach einen klaren Bezug, hab vor allem dann Leute, die damit eingebunden waren und die für sich selbst in ihrem Freundeskreis eine Art Mundpropaganda betreiben und das Ganze positiv besetzen. Das ist einfach ein Start in diese Kampagne, der von vorne bis hinten in die Hose ging. Ich weiß allerdings, dass da dem nächsten Film noch dazu kommen soll oder ein Clipchen irgendwie in diese Richtung, und da scheint es so, als wären eben Leute aus dem Fankreis oder so, man könnte vielleicht sogar so weit gehen zu sagen, Meinungsmacher aus Fankreisen sind da wohl mit eingebunden. Das hat dann vielleicht eine andere Qualität. Aber ganz grundsätzlich, wenn man sich die angeschaut hat, auch wenn ich mich umhöre in der Kurve, wie die Probleme hatte in den letzten Wochen, ihre eigenen Leute zu motivieren, noch zu den Spielen zu fahren, Aussatz zu gehen, Stimmung zu machen, all diese Dinge, da, und dann kommt sowas, das ist ja eine Art Knüppel zwischen die Beine, ja. Und umso wertvoller in diesem Kontext auch nochmal zum Beispiel diese Aktion mit dem Einsingen am Sonntagmittag. Also ich war noch im Stadion außerhalb, ja, hab das beim Anstehen quasi mitbekommen, aber da kam schon richtig Druck von diesem Event, den da die die organisierten Fans gemacht haben, bevor sie in die Blöcke rein sind. Und das ist doch, das ist mehr wert als Caro und Stefan
aus
Berlin-Mitte.
Keine Werbeagentur der Welt kann einen Spalier organisieren, der bei der Busankunft der Mannschaft stattfindet, eine halbe Stunde vorm Spiel. Das kann keine Werbeagentur der Welt. Es ist davon auszugehen, dass das noch ein bisschen weitergeht, die Kampagne. Mein Wunsch wäre es, dass es nicht nur bei Caro und Stefan bleibt, sondern dass dann vielleicht auch Martin und Justus kommen, Papa und Sohn, die in der Cannstatter Kurve steht, oder vielleicht der Ralf, der seit 40 Jahren eine Dauerkarte auf der Haupttribüne hat. Das würde ich mir wünschen, und alles andere bleibt abzuwarten.
Das würde dem Ganzen ein Gesicht geben.
Ja.
Das wäre schön. Ja. Gut. Caro und Stefan und ihr Espresso am Montagmorgen in Berlin-Mitte hin und her. Lass uns mal noch zu dem Spiel am Samstag
kommen. Ja, auf jeden Fall. Wieder die Diskussion. Ne? Diesmal waren es nicht wir, sondern Thomas Berthold, der dieses Wort Bonusspiel ins Spiel gebracht hat, obwohl er selbst, glaube ich, vor einigen Wochen nochmal gesagt hat, in so einer Situation gibt es keine Bonusspiele.
Ich glaube, er war der Erste, der aufgeschrien hat, als Timo Baumgartl das rausgerutscht ist, in dem Kontext, den er später klargestellt hat. Ich weiß es nicht mehr genau, kann auch jemand anders von diesen sogenannten Pundits, von diesen TV-Experten gewesen sein.
Anyway, der VfB Stuttgart muss, darf, kann zu Borussia Dortmund am Samstagnachmittag, auch mal wieder schön übrigens am Samstagnachmittag zu spielen. Borussia Dortmund, noch Tabellenführer, eine Mannschaft, die aber gerade auch so ein bisschen in der Krise steckt. Und gerade dieses Spiel in Augsburg hat gezeigt, da ist doch was drin. Und das hat auch Christian Gentner gestern nach dem Spiel auch noch gesagt. Da ist was drin, wenn wir so auftreten wie gegen Hannover. Jetzt ist Dortmund nicht Hannover, aber warum soll der VfB nicht auch in Dortmund was holen, Philipp?
Ja, ich tue mich noch ein bisschen schwer mit der Bewertung. Wir nehmen jetzt schon ausnahmsweise mal am Montag auf, und am Dienstagabend ist das Rückspiel in der Champions League gegen Tottenham Hotspur. Da müssen sie 0-3 aufholen. Ich hätte mich leichter getan, das Ganze zu bewerten, wenn das Spiel schon gespielt wäre und die Eindrücke wären so frisch gewesen. Es ist natürlich schon krass, dass Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf 0-0 spielt, gegen den ersten FC Nürnberg 0-0 spielt und gegen den FC Augsburg mit 1-2 verliert, und dann kommt der VfB da jetzt vielleicht gerade recht und ist so eine Art Opfer auf dem Weg zum Schafott. Ich wage es nicht daran zu glauben, aber es liegt natürlich nahe. Ich finde, Dortmund steht jetzt vor so entscheidenden Wochen, ne? Oder vielleicht sogar vor der entscheidenden Woche. Ja, sie haben jetzt die Bayern wieder richtig am Hinterteil dranhängen. Sie haben,
das ist so schön, wie du einfach diese ganzen Kraftausdrücke heute umgehst. Ich muss dir echt mal Lob aussprechen an der Stelle, wirklich stark.
Ja, es kostet auch einiges an Aufwand. Ja,
ich merke es. Manchmal.
Ja, genau. Klar. Also ich finde, es gegen Tottenham könnte eine Mannschaft wie Dortmund eigentlich schon weiterkommen. Das ist natürlich ein Riesen, Bock, den sie umstoßen müssen mit diesem 0-3. Aber auch der Abstand eben zu den Verfolgern in der Bundesliga-Tabelle, da geht's darum. Und ich glaube, Dortmund ist schon noch mental dazu in der Lage, jetzt zu wissen, okay, wir müssen jetzt einfach nochmal eine Schippe richtig drauflegen. Insofern, ja, ich hoffe, dass das nicht geschieht schon am nächsten Samstag gegen den VfB. Aber ich habe es ja vorher schon eingangs gesagt, der VfB ist meines Erachtens jetzt durchaus in der Lage, dort zumindest so eine Aufgabe der Borussia zu stellen, dass es nicht ein ganz klarer Sieg für die Heimmannschaft dann ist.
Und ein ganz wichtiger Punkt ist, wo ich auch ganz felsenfest davon überzeugt bin, dass Markus Weinzierl den weiterleitet, an Thomas Hitzlsperger vielleicht, und die Mannschaft das selbst auch verinnerlicht. Borussia Dortmund ist keine gefestigte Mannschaft in diesem Moment. Das heißt, ich erinnere an dieses Spiel gegen Hoffenheim, als sie eine Viertelstunde vor Schluss 3-0 geführt haben, dann noch 3-3 gespielt haben. Ich glaube, wie auch immer dieses Spiel ausgeht, tabellarisch ist nicht ganz viel auf dem Spiel. Deswegen ist dieser Sieg gegen Hannover so wichtig gewesen. Aber wie auch immer dieses Spiel ausgeht, der VfB sollte mit dem Bewusstsein nach Dortmund reisen, dass in jeder Minute was geht. Und vor allem nicht wie ein Kartenhäuschen auseinanderfällt, wenn es 2-0 fällt, sondern an sich glaubt. Und ich glaube, wenn die Jungs über 90 Minuten zumindest dieses Engagement und diesen Willen und diesen Einsatz zeigen wie gegen Hannover, dann weiß ich nicht, ob es für einen Punkt reicht in Dortmund. Aber dann weiß ich, dass niemand auch nur irgendeinen Vorwurf machen wird an die Mannschaft.
Ja, das ist ein guter Punkt, genau. Wenn eben die Basics stimmen, dann ist dir keiner sauer, wenn du dort verlierst. Das kannst du nämlich, das ist ja logisch. Ja. Die Frage, die sich für mich stellt, ist tatsächlich, ist der VfB schon so weit, dass er eben so auftreten kann, um diese Dortmunder Schwankungen in irgendeiner Form auszunutzen?
Ja, das ist
das eigentlich Spannende.
Allein diese 10, 15 Minuten gegen Hannover haben einfach gezeigt, das ist noch ein bisschen ein Gebilde auf nicht dem allerfestesten Fundament, aber hey, ja, der Spielplan ist so, wie er ist.
Da hatten sie natürlich auch eine Position in dem Spiel, die wird gegen Dortmund so nicht wiederkommen.
Nee,
du führst 3-0.
Glaube ich auch nicht.
Ja, kannst dann meinen, so kannst du ein bisschen den Beamtenfußball auspacken. Ja, das wird ja nicht passieren. Also die werden in Dortmund 90, 95 Minuten massiv unter Druck stehen, werden gefordert sein. Und das, glaube ich, kann schon kannst du ausschließen, dass der VfB da irgendwie meint, er könnte es locker flockig angehen lassen. Und ja, glaubt, das mit dem Auseinanderbrechen, was du angerissen hast, wird nicht mehr passieren. Glaube ich nicht, dass die Mannschaft, das hat man jetzt deutlich gesehen in den letzten 2-3 Spielen, ich glaube nicht, dass das nochmal passieren wird. Du wirst mit Sicherheit nochmal 1-2 Spiele haben, wo du vielleicht nicht ganz an das Level rankommst, was du jetzt anscheinend zu leisten imstande bist. Mhm. Aber dieses Auseinanderbrechen, diese Offenbarungseid, das wird nicht mehr passieren, das kann ich mir nicht vorstellen.
Und dennoch kann es natürlich sein, dass eine Mannschaft wie Borussia Dortmund dich dann auch irgendwann mal zerpflückt, obwohl du eine gute Leistung bringst. Also
sicher.
Ich glaube, man darf es wirklich nicht unbedingt vom... Das ist ein Spiel, das man nicht vom Ergebnis abhängig machen muss. Ich war mir ganz sicher, Hannover ist so ein Ding, da zählt das Ergebnis. Da hätte ich jetzt auch ein Dreckspiel genommen und einen 1-0-Sieg.
Ja.
In dem Fall ist es so, du hast jetzt diesen kleinen Puffer nach hinten. Du musst natürlich schauen, was macht Augsburg, was macht vielleicht auch der FC Schalke. Du hast es vorher angesprochen. Aber hinzufahren, zu sagen, wir sind der VfB Stuttgart... Ja, wir spielen gegen den Abstieg, aber wir leben und wir machen euch hier das Leben so schwer wie nur möglich.
Ja, und vielleicht werden auch 2-3 Spieler von der Bank eine Option.
Ja.
González ist die Sperre abgelaufen. Die Davi ist nach seiner schweren Erkältung wieder voll im Training. Ja. Aber auch ein Donis ist vielleicht mal der richtige Ansatz, weil einfach Konterspieler und... Das
aber wird, solange,
darauf wird, könnte es ankommen. Aber
solange sich niemand verletzt, ist wahrscheinlich nicht davon auszugehen, dass
ich glaube auch nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Er wird Markus Weinzierl wird auf dieser Mannschaft, diesem gefundenen Stabilität da aufbauen und die nochmal so ins Rennen schicken. Dann wird man sehen, was diese Woche bringt. Wie gesagt, ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Vorausblicken, einfach weil Borussia dieses Spiel gegen die Spurs noch zu spielen hat. Und ja, da wird sich zeigen.
Ach Gott, was bei rumkommt. Mein Gott, das bisschen Champions League.
Das bisschen Komm. Champions League. Genau. So, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch?
Es gibt noch was zu gewinnen.
Die Mein VfB Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
Ja, denn in Zusammenarbeit mit Krombacher, dem Exklusivpartner des VfB, gibt es wieder 2 VIP-Tickets für euch zu gewinnen. Für das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen die TSG Hoffenheim. Ist das so, Philipp? Oder habe ich irgendwie im Gewinn diesmal irgendwie
was? Nee, das ist so. Gut. Das ist so, das kann man ruhig so festhalten.
Eine Frage habe ich mir rausgesucht, mit der ihr mitmachen könnt. Diesmal sozusagen aus der Kategorie Balkan-Spezialitäten. Vedat Ibišević, der Stürmer, hat für beide Mannschaften schon gespielt, ist mittlerweile ja Kapitän von Hertha BSC, hat aber auch schon für die TSG Hoffenheim und für den VfB Stuttgart gespielt. Hier ist er so bekannt als jetzt mittlerweile Routinier, Stürmer, war auch auf dem Weg, einmal Torschützenkönig zu werden für Hoffenheim, als dann dieser Kreuzbandriss dazwischen kam. Daheim in seiner Heimat, in Bosnien-Herzegowina allerdings, da genießt er Legendenstatus, denn er hat seine Nationalmannschaft im Jahr 2003 in einem Qualifikationsspiel zur historisch ersten WM-Teilnahme nach Brasilien geführt. Und wir wollen von euch wissen, gegen welchen Gegner hat denn Vedat Ibišević dieses historische Tor für Bosnien-Herzegowina geschossen? Wir tauchen also ganz tief ein in die WM-Qualifikation. Ihr könnt mitmachen bei uns, wie immer, per Mail, Philipp, ne?
Per Mail an info@meinvfb.de bis kommenden Montag, 14 Uhr, bitte. Natürlich wie immer Name, postalische Adresse, Telefonnummer und die Antwort, ganz, ganz wichtig,
ja,
auf die Frage. Und dann wird unsere Glücksfee am Montag jemanden ausziehen und dann auch kontaktieren. Das ist echt eine Frage, Christian, du wie so eine... Wie so eine große Balkanplatte beim...
Oder?
Ja, beim Kollegen...
Ein bisschen Djuvec-Reis noch dazu.
Ja, Djuvec, extra Eiwa und eine ganze Zwiebel drauf.
Schön scharf.
Absolut. Gut, das war's für diese Woche, Leute. Uns hat's ganz ordentlich Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Ihr könnt euch, wie immer, in unseren sozialen Netzwerken austoben. Facebook, Twitter, Instagram, MeinVfB. Suchen, folgen, kommentieren, uns die Meinung geigen. All das... ist diese Woche eine echt entspannte eigentlich mal.
Ja, das fühlt sich echt schon gut an.
Das fühlt sich schon,
ne?
So ein bisschen gut an, muss man ja, so ehrlich muss man sein, vor dem Spiel jetzt in Dortmund.
War schön kuschelig mit dir, Philipp. Trotzdem haben wir in den nächsten Wochen noch wieder Gäste bei uns. Da könnt ihr euch, glaube ich, auch schon drauf freuen.
Da gibt's einiges zu erleben, das steht fest, ja.
In diesem Sinne, genießt die Woche. Es gab 3 Punkte für den VfB Stuttgart. Viel Spaß in Dortmund. Schöne Grüße.
Grüße.
Ciao.
Podcast, der Mein VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.